Ich möchte alle wieder herzlich begrüßen zu diesem Nachmittags-Bibelstudium. Und es ist so, dass wir in Johannes 5 bis Vers 9 gekommen sind, im fortlaufenden Text. Und ich lese jetzt ab Vers 10 weiter. Die Juden nun sagten zu dem Geheilten: Es ist Sabbat und es ist dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Er aber antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sagte zu mir: Nimm deine Matte auf und geh umher. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir sagte: Nimm deine Matte auf und geh umher? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war. Denn Jesus hatte sich zurückgezogen, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Wir haben also gesehen, dieser Mann war da in Bethesda, dem Haus der Gnade, und wartete auf eine besondere Gnade vom Himmel. Aber er schaffte es einfach nicht, der Erste zu sein. Und schließlich kam der Herr Jesus, und durch die Begegnung mit dem Messias ist er geheilt geworden. Und man beachte in Vers 5, er war 38 Jahre lang mit dieser Krankheit behaftet. Und die Zahl 38, das ist wie in der Musik ein Leitmotiv, das wiederkommt. Ja? Ein Leitmotiv ist ein Motiv, ein musikalisches Motiv, das immer wieder aufkommt und einen früheren Moment erinnern soll. 38 Jahre. 5. Mose 2 hilft uns da weiter. Mose in seiner Abschiedsrede in den Gefilden Moabs am Ende der 40 Jahre Wüstenwanderung sagt, 5. Mose 2, Vers 14: Die Tage aber, die wir von Kadesh Barnea gegangen sind, bis wir über den Bach Sered zogen, waren 38 Jahre, bis das ganze Geschlecht der Kriegsleute aus dem Lager aufgerieben war, so wie der Herr ihnen geschworen hatte. 38 Jahre, das ist die Zahl der Verlängerung der Wüstenwanderung. Eigentlich nach dem Auszug aus Ägypten und der Lagerung am Sinai, dem Bau der Stiftshütte, das nahm ja schon ein Jahr in Anspruch, und dann der Weiterzug nach Kadesh Barnea, und da war man ja praktisch schon ganz nahe beim Eintritt ins verheißene Land. Aber dann kam die Sache mit den Kundschaftern. Und die Masse des Volkes glaubte nicht dem Wort des Herrn, und so kam es zu diesem Gerichtsbeschluss Gottes: Die Generation, die aus Ägypten ausgezogen ist, soll nicht ins verheißene Land kommen. Sie sollen wieder zurück und in der Wüste kreisen, bis diese Auszugsgeneration aufgerieben ist, und erst ihre Kinder, die sollen dann ins verheißene Land kommen. Also 38 Jahre war die Verlängerung der Wüstenreise wegen Sünde. Und dieser Mann war 38 Jahre gelähmt, und zwar wegen Sünde. Nicht wahr? Das haben wir in Vers 14. Danach findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres widerfahre. Das hing mit Sünde zusammen, diese 38 Jahre. Und es ist der Ausdruck davon, dass Israel eben ein Volk war, das unfähig war, Gottes Anforderungen zu erfüllen. Das Gesetz hat das deutlich gemacht am Sinai. Ein Spiegel war das Gesetz, und es zeigte: Der Mensch ist nicht fähig, gottgemäß zu wandeln. Er ist ein Gelähmter. Und so ist dieser Gelähmte ein Bild von uns allen. Es spricht davon, wir sind eigentlich alle unfähig, gottgemäß zu leben. Den Anforderungen Gottes, seinen Geboten gemäß zu wandeln. Und darum ist es so wunderbar, aber dieses selbe Gesetz, das so die Unfähigkeit aufgezeigt hat, dieses Gesetz wies hin auf den Herrn Jesus. Einmal wird der Erlöser kommen. Und das Gesetz weist eben immer wieder auf den Herrn Jesus hin, in 5. Mose selbst. Das haben wir diese Tage gelesen, Kapitel 18, Vers 15, einen Propheten, gleich dir, wird der Herr erwecken aus Israel und er wird alles verkündigen. Und es gibt dann noch viel mehr Hinweise auf den Messias im Gesetz. Es beginnt ja eigentlich mit 1. Mose 3, Vers 15 nach dem Sündenfall. Und ich muss erklären, Torah, das Gesetz, das ist eine Bezeichnung für die ganzen 5 Bücher Mose, nicht wahr? Natürlich im engeren Sinn wird das Wort im Neuen Testament auch verwendet, genau für die Gebote, für das Gesetz, das Gott Israel am Sinai gab, im Zusammenhang mit dem Bundesschluss am Sinai. Das wäre dann das Gesetz 2. Mose 19 und folgende. Ja? Aber auch das, was eigentlich vor der Zeit des Gesetzes war, aber beschrieben in den 5 Büchern Mose, das gehört eben auch zu dem, was die Bibel nennt, das Gesetz, die Tora. Und darum, bereits nach dem Sündenfall, Kapitel 3, Vers 15, kündigt Gott an, er sagt, dass der Same der Frau kommen wird. Also ein Mensch würde es sein, der der Schlange, das heißt, der Macht Satans, den Kopf zertreten würde und dabei tödlich verwundet werden sollte. Denn die Schlange würde ihm in die Ferse stechen. Und so war das ein erster klarer Hinweis auf den Messias im Gesetz. Ein Nachkomme von Eva, also ein Mensch, wird einmal kommen und wird die Macht Satans brechen, besiegen und dabei einen Biss in den Fersen bekommen. Und interessant ist ja, also interessant, es ist herzergreifend, daran zu denken, dass die Römer, die haben ja so gekreuzigt mit den Nägeln, dass sie die Fersenknochen durchgeschlagen haben von der Seite hier. Und so den Gekreuzigten unten bei den Füßen fixiert hatten ans Kreuz. Und das wissen wir, seit man einen Fußknochen eben gefunden hat von einem Gekreuzigten in Jerusalem. Das war in den 1990er Jahren. Man hat sonst nie Überreste von Gekreuzigten gefunden, weil die ja normalerweise verbrannt wurden. Das war ja das Grab der Gesetzlosen, die Verbrennung im Tal Hinnom. Und das ist eine Ausnahme, ein Mann wurde beerdigt, der hieß übrigens Hans, also Jochanan. Steht auf dem Ossuarium. Jochanan wurde gekreuzigt und da hat man den Nagel gar nicht mehr aus dem Fersenknochen rausgezogen, hat ihn noch gefunden mit dem Fersenknochen drin. Und übrigens, die Unterschenkel waren gebrochen. Das war eine so Barmherzigkeitsmaßnahme der römischen Soldaten, wenn sie den Tod eines Gekreuzigten beschleunigen wollten, da haben sie mit Hammerschlägen die Unterschenkel gebrochen, damit der Gekreuzigte nicht mehr abstehen konnte auf den Nägeln, in den Fersenknochen, um Luft zu holen. Und dann so in 3 Minuten war er dann erstickt. Und das ist ja das, was wir aus Johannes 19 kennen, wie die Römer den Mitgekreuzigten ihre Unterschenkel zerschlagen haben, um den Tod zu beschleunigen. Sonst hätte das 10 bis 14 Tage gehen können. Und die sollten ja noch vor dem Schabbatbeginn sollten diese abgenommen werden. Aber als sie dann zum Herrn Jesus kamen, er war schon tot. Er übergab den Geist. Und dann ist der Herr Jesus gestorben. Er hat ja auch in Johannes 10, da kommen wir später drauf zurück, hat er gesagt, niemand kann das Leben von mir nehmen. Ich habe die Gewalt, das Leben zu lassen und es auch wiederzunehmen. Die Verantwortung der Menschen war, sie haben ihn getötet, aber sie hätten das nicht können, wenn der Herr nicht bereit gewesen wäre, schließlich seinen Geist in die Hände des Vaters zu befehlen. Und am dritten Tag hat er sich selber auferweckt. Das muss man ganz klar wissen. Er hat das Recht, das Leben zu lassen und auch das Leben wieder an sich zu nehmen. Das steht im Johannesevangelium, wo er eben vorgestellt wird als der ewige Sohn Gottes, der Gott selbst ist, der Mensch geworden ist. Als Mensch ist er gestorben und er hat sich auch in seiner Gottheit selber auferweckt. Und das ist natürlich nicht im Widerspruch dazu, dass Römer 6 sagt, dass er auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters. Und 1. Petrus 3 sagt, dass er in der Kraft des Geistes auferweckt worden ist. Der dreieine Gott wirkte in der Auferstehung. Aber es ist doch so, dass der Herr Jesus sagen kann, ich lasse mein Leben und ich nehme es wieder an mich. Ja, und darum, wir sind ja davon ausgegangen, 1. Mose 3, Vers 15, ein deutlicher Hinweis auf den Erlöser, schon im Gesetz. Und dann später, wenn Gott Verheißung macht an Abraham, Isaak und Jakob, dass von ihrem Samen der kommen würde, der ein Segen sein sollte für alle Geschlechter der Erde. Und dann 1. Mose 49, Vers 10, nicht weichen wir das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen deinen Füßen hinweg, bis das Schiloh kommt. Und ihm werden die Nationen gehorchen oder sich ihm anschließen. Und Schiloh heißt der Ruhebringer, der Friedebringer. Auch wieder ein Hinweis im Gesetz. Und so geht das weiter. Vielleicht möchte ich noch verweisen auf 4. Mose 24, Vers 17, wo Bileam prophezeien muss, ich sehe ihn, aber nicht nahe. Ich schaue ihn, aber er ist noch nicht gekommen. Ein Stern geht auf aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Er sah das Kommen des Messias, allerdings nicht naheliegend, sondern noch sehr in weiter Ferne. Sollte noch über 1500 Jahre gehen. Und dann würde ein Stern erscheinen und damit würde der König kommen. Ja, so weist das Gesetz auf den Herrn Jesus hin, ganz direkt, in direkten Prophezeiungen, aber natürlich der ganze Opferdienst im Gesetz. Alle Details weisen hin auf den Herrn Jesus, auf den Messias. Und jetzt ist es ganz interessant in unserem Kapitel Johannes 5, wo wir eben diesen Gelähmten haben, der Israel vorstellt, wegen Sünde, gelähmt, 38 Jahre. Am Schluss dieses Kapitels sagt der Herr Jesus den jüdischen Führern, die sich dann wegen dieser Heilung ihm entgegenstellen, Folgendes. Vers 44. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von Gott allein ist, nicht sucht. Meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt. Moses, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Moses glaubtet, so würdet ihr mir glauben. Denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Sehen wir hier die Übereinstimmung zwischen Mose und dem Messias. Mose hat von dem Herrn Jesus geschrieben. Und wer wirklich der Tora glaubt, der glaubt auch dem Herrn Jesus. Und dieser Mose, dieses Gesetz, verklagt den Menschen. Und die einzige Hoffnung ist, dass man die Hoffnung setzt auf den Messias und eben erfährt, was das Haus der Gnade ist, Bethesda. Da in Bethesda, da ist der Messias diesem 38 Jahre Gelähmten begegnet, hat ihn gefragt, willst du geheilt werden? Und es war klar, er will. Und er wurde geheilt. Also ganz interessante heilsgeschichtliche Zusammenhänge entdecken wir hier. Und damit wird also klar, Der Herr Jesus sagt, Mose hat von dem Herrn Jesus geschrieben, hat auf ihn hingewiesen. Ja, mit 1. Mose 3, Vers 15. Da hat er von ihm geschrieben und all die weiteren Stellen. Mose hat von ihm geschrieben. Und damit wird übrigens auch klar, wer ist der Verfasser der 5 Bücher Mose? Nicht irgendwelche unbekannten Fälscher. 1000 und mehr Jahre nach Mose, wie die liberale Theologie sagt. Aus verschiedenen Quellen, Elohist, Priesterschrift und Javist und so weiter, Deuteronomist. Das ist alles Betrug, der Sohn Gottes weiß es doch besser. Und er sagt, Mose hat geschrieben. Er ist der Verfasser. Und wenn man seinen Schriften nicht glaubt, dann kann man auch den Worten des Messias, des Erlösers nicht glauben. Vers 47. Und ein großes Hindernis, um die Schrift zu verstehen, ist das Suchen der Ehre bei den Menschen. Und so ist das auch in der liberalen Theologie. Es geht um ganz viel Ehre bei den Menschen. Aber wichtig ist, dass man die Ehre sucht, die von Gott allein ist. Vers 44. Nun sehen wir aber einen großen Konflikt um die Frage, wie muss man die Schriften von Mose verstehen? Denn das Verständnis des Messias unterscheidet sich von dem Verständnis der Führer damals. Das haben wir gesehen. Vers 10, die Juden, und wir wissen, das bedeutet im Johannesevangelium die führenden Juden, nun sagten zu dem Geheilten, es ist Sabbat und es ist dir nicht erlaubt, dein Bett oder deine Matte zu tragen. Und er sagt, ja, aber der, der mich geheilt hat, der hat gesagt, ich soll das aufnehmen. Ja, ich meine, wie ist das als orthodoxe Mamme? Darf man am Sabbat zum Beispiel einen Kinderwagen schieben? Ja, was macht man mit den Babys am Sabbat? Natürlich darf man das. Ja? Ja, da ist die Frage wirklich, was ist Arbeit und was ist jetzt eben Notwendigkeit? Ich meine, der wohnte ja nicht in Bethesda und jetzt sollte er gehen. Und ja, es war die Notwendigkeit, dass er diese Matte oder was es war, eine dicke Decke, die muss er mitnehmen. Und der Herr Jesus sagt, ja, steh auf und nimm diese Matte mit. Und die Führer sagen, das geht gar nicht. Wer versteht die Tora richtig? Das Sabbatgebot. Man muss wissen, man hat im Judentum weit über 1000 Regulationen aufgestellt in Bezug auf das Sabbatgebot. Und die Frage ist, inwieweit sind diese Regulationen in Übereinstimmung mit Gottes Gedanken? Aber jetzt in dieser ganzen Auseinandersetzung geht es um die Frage, wer versteht das Gesetz besser? Der es selber gegeben hat? Denn der Gesetzgeber am Sinai war er, der Herr Jesus, der Herr, der Ich Bin. Er hat das Gesetz gegeben. Oder sind es eben die Führer damals? Also wir sehen, das ist ja unglaublich dramatisch. Und hier kann man sagen, ja, aber die wussten ja nicht richtig, wer dieser Mensch ist. Ja, aber sie wussten, das war der Mensch, der diesen Gelähmten, der 38 Jahre gelähmt war, geheilt hatte. Und sie konnten es nicht. Das ist der Unterschied. Also, woher kommt das, dass er einen 38 Jahre Gelähmten heilen konnte? Und zwar sofort, ja. Das ging nicht einfach so allmählich und dann ein bisschen und dann vielleicht nächsten Tag ein bisschen besser. Nein, wenn der Herr Jesus geheilt hat, er hat sofort und ganz geheilt. Es gibt eine Ausnahme bei den Blinden in zwei Phasen. Also das hat der Herr Jesus bewusst so gemacht, weil das symbolisieren sollte, wie ein Mensch zum Glauben kommen kann und dann sieht er, aber noch nicht so klar. Und es braucht Fortschritt im Glauben, dass der Herr dann auch eine völlige, klare Sicht gibt. Das ist nur eine Ausnahme, wo das Zeichen aber in zwei Phasen eine ganz wichtige geistliche Belehrung weitergibt. Ja, und so hat der Herr gesagt, er soll die Matte nehmen und umhergehen. Das wird hier zweimal wiederholt, was der Jesus sagte in Vers 8, steh auf, nimm deine Matte und geh umher, wird wiederholt in Vers 11, der mich gesund gemacht, der sagte zu mir, nimm deine Matte auf und geh umher. Sie fragten ihn, wer ist der Mensch, der zu dir sagte, nimm dein Bett oder deine Matte auf und geh umher. Also dieser Befehl steht da ganz stark im Vordergrund, darum wird er dreimal im Text wiederholt. Nun, der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn der Herr Jesus ist sofort nach dieser Heilung weggegangen. Aber nachher gibt es eine zweite Begegnung mit ihm im Tempel. Danach findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres widerfahre. Eine persönliche Begegnung im Tempel. Und wir wissen, in einem weiteren Teil später, auch am Laubhüttenfest im Jahr 31, da spricht der Herr Jesus auch mit einer Person im Tempel und sagt etwas ganz Ähnliches. Johannes 8, Vers 10. Als Jesus sich aber aufgerichtet hatte und außer der Frau niemand sah, das war alles im Tempel, wie wir aus den Versen zuvor erfahren, Vers 2, sprach er zu ihr, Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile oder richte dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Wie hier. Laubhüttenfest 30, Laubhüttenfest 31. Geh hin, also sündige nicht mehr und auch da, geh hin, sündige nicht mehr. Und wir werden sehen, tatsächlich zwischen diesen zwei Geschichten gibt es ganz wichtige Parallelen. Der hat gesündigt und die hat gesündigt. Und der Herr gibt einen Neuanfang in beiden Fällen vorangehen, aber einen Bruch vollziehen mit der Sünde. Das ist der Befehl in beiden Fällen. Ja, aber bevor wir uns mit der Ehebrecherin beschäftigen, das kommt später, fahren wir weiter in 5,15. Der Mensch ging hin und verkündigte den Juden, als ging er zu den führenden Rabbinern des Sanhedrins, dass es Jesus sei, der ihn gesund gemacht habe. Jetzt weiß er wenigstens das. Und darum verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat tat. Jesus aber antwortet ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, sich selbst Gott gleichmachend. Es nimmt an Dramatik zu, nicht wahr? Und zwar, es geht um das Problem des Sabbats. Und wir wissen, der Sabbat wurde von Gott selber eingehalten nach den 6 Tagen der Schöpfungswoche. Am 7. Tag ruhte Gott. Übrigens ganz wichtig, es heißt nicht, dass der Mensch, Adam und Eva, am 7. Tag ruhten. Es war die Ruhe Gottes. Gott hat den Sabbat eingehalten, aber es wird nicht gesagt, dass Adam und Eva den Sabbat eingehalten haben. Und wir finden auch kein Sabbatgebot an Adam und Eva. Und wir finden auch kein Sabbatgebot an die Nachkommen von Adam und Eva, bis auf Noah. Und auch ab Noah weiter kein Sabbatgebot. Erst mit dem Auszug aus Ägypten und dem Bundesschluss am Sinai hat Gott ein Volk verpflichtet, die Sabbatruhe zu beobachten. In den 10 Geboten. Gedenke des Sabbattages. Schlagen wir auf, 2. Mose 20. Da finden wir das 4. Gebot in 20 Vers 8. Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun, aber der 7. Tag ist Sabbat dem Herrn, dein Gott. Du sollst keinerlei Werk tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und dein Fremder, der in deinen Toren ist. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Und jetzt finden wir zum ersten Mal in der Bibel das Sabbatgebot, und zwar in dem Bund mit Israel. Und dazu noch aus 2. Mose 31. Da hat Gott noch mehr verdeutlicht, warum es hier geht. Und zwar lese ich ab Vers 15. 6 Tage soll man Arbeit tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat der Ruhe. Heilig dem Herrn. Wer irgend am Tag des Sabbats eine Arbeit tut, soll gewiss getötet werden. Und die Kinder Israel sollen den Sabbat halten. Merkt man. Man muss einfach die Bibel lesen. Es heißt nicht, die Menschen sollen den Sabbat halten. Und natürlich schon gar nicht, die Gemeinde soll den Sabbat halten, sondern die Kinder Israel sollen den Sabbat halten, um den Sabbat zu feiern bei ihren Geschlechtern. Ein ewiger Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel auf ewig. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht. Und am 7. Tag hat er geruht und sich erquickt. Also, der Sabbat ist sogar das Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel. Aber nicht das Zeichen des Bundes von Gott mit Adam. Das war auch ein Bund. Denn in Hosea 6 wird gesagt, dass Adam den Bund Gottes gebrochen hat. Aber das Symbol des Bundes mit Abraham war nicht der Sabbat, sondern ein Baum. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das war das Symbol dieses Bundes. Und später hat Gott einen Bund geschlossen mit Noah und seinen Söhnen und mit der ganzen Erde. Der Bund mit Noah enthält aber kein Sabbatgebot. Und das Zeichen dieses Bundes ist nicht der Sabbat, sondern der Regenbogen. Und später hat Gott einen Bund geschlossen mit Abraham. Und nicht mit der Welt, sondern mit Abraham und seinen Nachkommen. Und dieser Bund mit Abraham hat das Zeichen der Beschneidung. Und später hat Gott einen Bund geschlossen mit dem Volk Israel. Und das Symbol ist eben der Sabbat. Nun, sehen wir also, der Sabbat ist von großer Bedeutung, sehr großer Bedeutung. Und jetzt erklärt aber der Herr Jesus diesen Führern, die ihn angreifen und töten wollen, weil sie meinen, er hätte das Sabbatgebot gebrochen. Aber er wusste, das ist eben eine Verrichtung, die am Sabbat erlaubt ist. Ja? Am Sabbat sind gewisse Dinge erlaubt. Darf man am Sabbat Die Bibel studieren. Oh, ist studieren keine Arbeit? Ja, aber in der Synagoge studiert man die Tora, ja? Und liest. Ist Lesen keine Arbeit? Ja, Lesen kann sehr, sehr ermüdend sein. Aber das ist etwas, was eben was möglich ist. Es geht um die tägliche Arbeit. Die soll während 6 Tagen für das Volk Israel geschehen. Aber am 7. Tag ist dann der Sabbat. Und eben, das mit dem Kinderwagen habe ich schon erklärt. Und ja, darf man Windelpack mitnehmen? Am Sabbat? Ja, von zu Hause zur Synagoge. Ja, ich meine, die Babys, die müssen nach dem Sabbat gewickelt werden. Das geht gar nicht, dass die einfach da in den vollen Windeln bleiben. Das sind Dinge, die sind völlig klar, oder? Aber da, der Mann geht jetzt weg von Bethesda und hat da diese kleine Matte dabei. Ja? Und nun, der Herr Jesus erklärt jetzt etwas ganz Interessantes. In Vers 17 sagt er, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Wirken, das heißt arbeiten. Mein Vater arbeitet und ich arbeite. Dazu müssen wir aus Jesaja 43 einen Vers lesen. Jesaja 43, Vers 24. Da spricht Gott zu Israel. Und er sagt, du hast mir nicht für Geld Würzrohr gekauft und mich mit dem Fett deiner Schlachtopfer nicht gelabt, aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden. Du hast mich ermüdet mit deinen Ungerechtigkeiten. Gott sagt, die Sünde Israels hat es ihm verunmöglicht zu ruhen. Durch die Sünde Israels kann Gott nicht den Sabbat halten. Er hat, das war vor dem Sündenfall, hat am 7. Tag geruht. Eben, ich habe gesagt, nicht Adam und Eva, aber Gott hat geruht. Und durch den Sündenfall ist eine neue Situation entstanden. Und durch die Sünde Israels muss Gott wirken. Und er wirkt, um dieses Volk zur Buße zu bringen. Aber es gibt, Gott ist, er sagt, du hast mich ermüdet. Ich kann nicht ruhen. Und der nächste Vers ist dann so schön in Jesaja 43, Vers 25. Ich bin es, der deine Übertretungen tilgt, um meinetwillen. Und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Er wirkt, um Israel das Heil zu geben, die Vergebung. Und darum musste der Herr Jesus in diese Welt kommen und wirken und schließlich ans Kreuz gehen. Wir können nicht durch Werke gerettet werden. Aber das Werk des Herrn Jesus, das ist es, was uns rettet. Und so sagt der Herr Jesus gewissermaßen, der Sabbat ist ja eigentlich eine sinnlose Sache geworden. Wenn man gar nicht beachtet, dass Gott nicht ruhen kann, aber man will die Ruhe Gottes genießen und das in einer Feindschaft gegenüber dem Erlöser. Dem, der sagen kann, du hast mich ermüdet, aber ich tilge deine Sünden. Und darum sagt der Herr Jesus dies, in diesem Zusammenhang wegen des Sabbats. Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Aber jetzt löst das nochmals was aus. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach in ihren Augen, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, sich selbst Gott gleichmachend. Ja, hat er gesagt, Gott ist mein eigener Vater. Nun, er sagt in Vers 17, mein Vater. Hebräisch Avi. Av heißt Vater. Avi, mein Vater. Und jetzt muss ich etwas Wichtiges erklären. Man kann alle Gebetsbücher durchlesen im Judentum. Die heißen, ein Gebetsbuch heißt Siddur. Und da sind wunderbare, schöne Gebete drin und mit wunderbaren Namen Gottes. Man wird nie ein Gebetsbuch finden, wo Gott angesprochen wird mit Avi, mein Vater. Genauso, man wird nie eines finden, wo Gott angesprochen wird als Abba. Abba ist Aramäisch, aber auch Hebräisch, weil im Hebräischen haben wir es übernommen. Und das drückt aus Vater, aber ganz herzlich, also im Sinn von Papa. Die kleinen Kinder in Israel, die hört man rufen, Abba, Abba, Abba. Und da haben die Rabbiner erklärt, man soll Gott nicht Abba nennen. Denn das ist zu nahe. Wir haben nicht diese Nähe zu Gott. Und man hat auch gesagt, man soll Gott nicht Avi nennen, mein Vater. Avinu, unser Vater, das geht. Zum Beispiel in jüdischen Gebetsbüchern oder in den rabbinischen Schriften findet man Avinu Sheba Shamayim, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Also das, was der Herr Jesus gelehrt hat als Gebet in der Bergpredigt, Matthäus 6, das ist absolut im jüdischen Bereich drin. Ja? Aber eben unser Vater, nicht persönlich, mein Vater. Und der Herr Jesus sprach die ganze Zeit von mein Vater. Und wenn man das Johannesevangelium durchliest, man muss mal schauen oder mit einer Computerkonkordanz durchgehen, mein Vater eingeben. Ständig. Nun, ich habe das so gemacht, in meiner Bibel schreibe ich dann immer an den Rand, auf Hebräisch, Avi. Avi, Avi, Avi. Der Jesus spricht ständig so. Aber da muss man sich im Klaren sein, das war schockierend. Er nennt Gott mein Vater. Und das bedeutet, dass er eben sein Sohn ist. Der eingeborene Sohn, der sagt mein Vater. Und sie haben das korrekt verstanden, wenn man sich betrachtet als der Sohn Gottes, der einzige Sohn Gottes, wie das in Sprüche 30 gesagt wird, was ist sein Name und der Name seines Sohnes, dann ist man auf der gleichen Stufe mit Gott, dem Vater. Und darum sagen sie, der hat nicht nur den Sabbat gebrochen, sondern er hat Gott seinen eigenen Vater genannt. Und damit hat er sich Gott gleichgestellt. Interessant, nicht wahr? In unserem deutschen Kulturbereich, da haben viele den Eindruck, ja, wenn man sagt Sohn Gottes, dann ist er irgendwie dem Vater unterstellt und muss ihm gehorchen. Ja, aber das ist, weil wir immer davon ausgehen, von einer Familie, wo die Kinder eigentlich noch nicht erwachsen sind. Aber wenn ich so zurückdenke in meinem Leben, das ist mir so geblieben, dieser Eindruck in Zürich in einer Versammlung, da gab es zwei Männer, die hat man immer zusammen gesehen. Die sind zusammen in die Versammlung gekommen und dann sind sie wieder nach Hause gegangen, zusammen. Der eine, das war der Samuel, 65, und sein Vater, 95, und die haben immer zusammen gesehen. Ja, und wenn jetzt da einer gefragt hätte, wenn die so da wieder rausgegangen sind, gehorcht der Sohn eigentlich gut? Ist ja lächerlich, nicht wahr? Aber das war der Vater und der Sohn, und das drückte nicht ein Verhältnis aus von Gehorsam, sondern die lebten zusammen und es war eine Beziehung von Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Vater. Und das ist eben der Gedanke. Nicht wahr? Ich habe erklärt, dass der Jesus nie genannt wird Kind Gottes, sondern Sohn Gottes. Aber die Gläubigen im Johannesevangelium, die werden nie genannt Söhne Gottes. So wie Paulus das tut in Römer zum Beispiel oder auch anderswo. Aber im Johannesevangelium immer Kinder, um ganz klar den Unterschied herauszuhalten, dass die Kindschaft der Gläubigen darf nicht verwechselt werden mit der ewigen Sohnschaft des Herrn Jesus. Und So bedeutet also Sohn ein Verhältnis von Liebe, aber nicht, es hat nichts zu tun mit dem Gedanken der Geburt, also einmal ins Dasein oder Zeugung, ins Dasein gekommen zu sein. Der Herr Jesus ist als ewiger Sohn nicht gezeugt vom Vater, aber als er Mensch wurde, da wurde er als Mensch gezeugt und Gott sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Als Mensch ist er Sohn Gottes geworden, aber in seiner Gottheit ist er von Ewigkeit her Sohn. Und darum ist eben der Vater sein Vater von Ewigkeit her, nicht erst seit er Mensch geworden ist. Und er sagt, ich habe dich gezeugt. Das sieht man auch schön in Johannes 16, wenn wir kurz aufschlagen, in diesen Abschiedsreden, die zu diesen Kapiteln gehören, die wir in Verbindung gebracht haben mit dem Heiligtum in der Stiftshütte, nicht wahr? Da sagt der Herr Jesus in Johannes 16, 28, ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Er ist vom Vater ausgegangen und dann in die Welt gekommen. Er sagt nicht, ich bin von Gott ausgegangen und dann wurde er mein Vater, als ich Mensch wurde. Sondern er ist vom, der Vater war er schon vorher, vor seinem Kommen in die Welt. Weil der Vater der ewige Vater ist und er ist der ewige Sohn. Und er ist in die Welt gekommen, es wäre auch korrekt zu sagen, dass er von Gott ausgegangen ist. Im Vers vorher ist das so. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich lieb gehabt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Und dann erklärt er, ich bin von dem Vater ausgegangen. Also dieses Verhältnis als Sohn war schon da, von Ewigkeit her, vor seiner Menschwerdung. Und jetzt noch eine erstaunliche Stelle, Hebräer 5. Dort heißt es, in Vers 8, obwohl er Sohn war, hat er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Zuerst eine Erklärung, wie geht das, dass es hier heißt, der Herr Jesus hätte den Gehorsam gelernt. Nun, bei uns ist es ja auch so, wir mussten alle Gehorsam lernen. Und deswegen haben uns die Eltern von ganz klein an erzogen. Und zwar, weil wir in uns einen Widerstand haben gegen Gehorsam. Und wir mussten erzogen werden, um das als normal zu ertragen, dass man sich unterstellen muss. Und es ist eben so, wenn man als Kind gelernt hat zu gehorchen, dann fällt es einem als Erwachsener auch viel einfacher, Gott zu gehorchen. Da gibt es schon einen Zusammenhang. Aber bei dem Herrn Jesus war das so, als der ewige Sohn musste er nie Gott gehorchen. So wie der Samuel Graf, der musste nicht seinem Vater gehorchen. Die wohnten zusammen, aber das war nicht ein Befehl und Befehlempfänger-Verhältnis, sondern ein Verhältnis der Liebe, von einem Gegenüber. Und der Herr Jesus musste nie gehorchen. Und dann ist der Mensch geworden, hat sich erniedrigt, ist ein Diener geworden, sagt Philipper 2, Vers 5, ist Mensch geworden, ein wirklicher Mensch und war gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz, sagt Philipper 2. Und das war etwas ganz Neues. Also diese Erfahrung zu gehorchen war für ihn etwas Neues. Und als das Neue lernte er das, aber nicht, weil in ihm ein Widerstand war. Und nun, der Punkt, worauf ich hinaus wollte, nach all diesen Erklärungen, es heißt hier nicht, weil er Sohn war, hat er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt, sondern obwohl er Sohn war, hat er den Gehorsam gelernt. Und damit wird klar, der Begriff Sohn hat nichts zu tun, einfach so für sich, mit Gehorchen. sondern als Sohn, als ewiger Sohn musste er gar nicht gehorchen. Aber er hat sich erniedrigt und hat so diese neue Erfahrung zu gehorchen gemacht und damit diese Erfahrung gelernt. Ja, aber jetzt ist erst Zeit für Pause bis 5 nach halb.